Guten Morgen miteinander. Genau, jetzt geht's los. So sind wir alle wach und bereit. Sehr gut, sehr gut. Hey, ich freue mich auf heute Morgen, weil ich habe heute Morgen nämlich eine sehr interessante Aufgabe. Ich bin nämlich heute Morgen quasi der Johannes der Täufer. Mein Job ist, zu vorbereiten, was nachher noch wird kommen. Also ich bin der in dieser Serie von «Tatsächlich frei», der zweite Teil, den wir jetzt gestartet haben miteinander. Mein Job ist es, zu vorbereiten, wie der Johannes der Täufer, für die Predigten, die nachher noch werden kommen. Also ich tue den Weg bereiten für Tabrina, wenn sie nachher über Vollmacht predigen. Ich tue den Weg bereiten für den Christoph, wenn er nachher über Bremsen gelöst wird predigen. Und wenn nachher Tabrina über frei sein und frei bleiben nochmal wird predigen. Also ich bin der Johannes der Täufer für die drei Predigten, die noch kommen. Ich darf heute am Morgen ein Fundament legen, dass die Predigten nachher auf dem aufbauen können. Und das ist für mich voll in Ordnung so, weil der Johannes der Täufer ist mir eigentlich schon noch eine sympathische Person, oder? Ich kann mich noch identifizieren mit dem Johannes, oder? Das ist der Typ, der in der Wüste alle angeschrauen hat und zusammengemotzt hat. Hat sie regelmäßig Schlangenbrut beschimpfen, ist in Kamelhaar rumgelaufen und hat Heugümper gegessen und Honig. Ja, ey, das kann ich heute Morgen auch machen, ist gut. Also wenn ich euch Schlangenbrut beschimpfe, dann müsst ihr euch mich einfach vorstellen in Kamelhaar und ein Heugümper, der noch zum Maulecken aushängt, und dann ist das voll in Ordnung. Dann darf ich euch ein bisschen anschreien, ist gut. Genau. Habt ihr gewusst, übrigens, man kann neuerdings Heugümper in der Migros kaufen? Gell? Ich bin letztens einkaufen mit meinen Kindern und der Seraya, mein vierjähriger Sohn, hat das gesehen, im gestellten Heugümper. Und ich gefragt, was ist das? Haben wir es angeschaut und erkundet. Und tatsächlich getrocknete Heugümper, so gross etwa, sehen noch voll aus wie Heugümper, kannst du jetzt kaufen in der Migros. Also kannst du dein eigenes Starter-Kit zusammenstellen, wenn du mal selber hier willst, Johannes der Täufer sein, bekommst du jetzt alles in der Migros neuerdings. Genau. Und der hat es nachher dringend wollen kaufen. Ich habe dann gesagt, ja, das kannst du dann mal machen, wenn du beim Grossmami bist. Kannst du dann mit ihr machen. Und tatsächlich, zwei Wochen später, war er dann mit meiner Mutter, also mit seiner Grossmami, in der Migros. Und er hat gesagt, Grossmami, wir müssen jetzt Heugümper kaufen. Und er hat sie dazu gekriegt, dass sie tatsächlich noch ein Pack Heugümper gekauft hat. Und er hat sich gefreut, hat das Päckchen mit Heugümper voller Freude heimgenommen und hat sich darauf gefreut, wenn er nachher einen Heugümper knüspeln kann. Hat er gesagt, knüspeln hätte er sie wollen. Und dann ja, tatsächlich, daheim angekommen, haben sie das Pack aufgemacht und er hat den ganzen Heugümper beim Kopf angefangen und das Ding gegessen. Er hat gesagt, es sei fein gewesen, aber er hätte keinen zweiten mehr wollen. Genau. So viel zu Johannes der Täufer. Du kannst dir dein Starter-Kit zum selben Johannes der Täufer sein, selber zusammenstellen in der Migros. Genau. Also hey, ich darf vorbereiten. Und bevor wir jetzt einsteigen in das Thema, wenn wir die Bibel miteinander aufnehmen und die erste Stelle anschauen, die uns wird erklären, um was es heute Morgen geht, muss ich jetzt noch beten. Ich muss nämlich beten, dass der Heilige Geist heute am Morgen ganz, ganz fest präsent ist und dass er Übersetzungsarbeit macht. Dass er erklärt, was ich probiere zu sagen. Ist das gut? Ich bin so froh, haben wir den Heiligen Geist, gell? Die Wahrheit, der Trost, der in uns lebt und das Wort von Gott in uns ausleitet. Und das muss heute am Morgen passieren. Ist gut. Also für das möchte ich jetzt noch beten. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt ganz, ganz fest, dass du heute Morgen an die Arbeit gehst und dass du dein Wort in unseren Herzen Wurzeln fassen lässt. Bitte dich von ganzem Herzen, dass du alles, was heute Morgen gesagt wird, alle Bibelstellen, die wir miteinander anschauen, wenn wir probieren zu erfassen, was deine Wahrheit uns weitergeben für unser Leben, dass du kommst und dass du das in unseren Herzen übersetzt und dass du das brauchbar und sinnvoll machst für uns, Jesus. Wir sind angewiesen auf dein Wirken heute Morgen. Amen. Amen. Sehr gut. Für alle die, die die Bibel dabei haben oder die sich hinten im Gestell bedient haben, ihr dürft gerne mit mir aufschlagen. Wir werden heute ein paar Bibelstellen anschauen und heute würde es sich vielleicht auch lohnen, zum wirklich eine Bibel zu holen, weil ich werde die ganzen Textpassagen nachher punktuell mit euch zusammen anschauen. Und weil wir nicht Zeit haben, um alles durchzulesen, werden wir nur einzelne Bibelstellen rausnehmen. Und wenn du gerne das ganze Bild hättest, die ganze Story willst lesen, dann lohnt es sich heute wirklich, um schnell nur eine Bibel zu holen und nachher mitlesen, dass ihr das ganze Bild könnt haben heute Morgen, wenn wir probieren, wirklich viel Text in kurzer Zeit auszulegen. Okay, also wir starten mit Epheser 6, Vers 12. Ich war noch schnell, bis alle Bibel geholt haben. Hey, das ist super, liebe Inneke, dass du hilfst verteilen. Epheser 6, Vers 12. Und das wird den Ton und das Thema setzen, von was ich heute Morgen mit euch zusammen anschauen darf und was wir als Fundament erarbeiten in dieser Serie tatsächlich frei. Und zwar steht dort im Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Und das ist noch gut, um zu wissen, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Das heisst, wir müssen nicht nach dieser Predigt heimgehen und unsere Mistgabel spitzen und irgendeinen Krieg anfangen. Nein, wir kämpfen nicht so einen Kampf gegen Menschen, sondern gegen die Mächten und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Das ist unser Kampf. Das ist die Situation, in der wir momentan drinnen stehen. Und die geistliche Wahrheit darf ich heute Morgen probieren zu entdecken, auszupacken, vorzubereiten für dich und mich, dass wir die weiteren Predigten nachher können in dem Wissen, mit dem Fundament angehen und hoffentlich viel besser können verstehen können. Oder zusammengefasst, wenn wir über Freiheit reden, wenn es darum geht, dass wir Autorität brauchen in dieser Welt und in der unsichtbaren Welt, wenn wir möchten frei sein, müssen wir zuerst wissen, was uns unfrei macht. Müssen wir wissen, wo wir dann unsere Autorität genau einsetzen müssen. Und das bringt uns zu dem heutigen Thema, zu der Realität, also in unserer sichtbaren Welt, also zu der Welt, wo du und ich anlangen können, wo wir entdecken können, wo wir erkunden, erfassen, verstehen, begreifen, mehr und mehr. Also die Welt, wo wir drin stehen, dass es noch eine weitere Realität gibt, eine weitere Dimension, und das ist eine unsichtbare Welt. Und um das geht es heute Morgen. Also wenn wir von der unsichtbaren Welt reden, dann ist das logischerweise, wie der Name ja schon sagt, unsichtbar. Das ist nicht wie unsere Welt, wo wir erkunden können, entdecken und verstehen und begreifen in allen Details drinnen. Aber die Bibel macht sehr klar, sehr schnell klar, dass wir lernen mit dieser Welt umzugehen. Und dass die Welt eine absolute Realität ist. Und es ist auch nicht so, als wäre unsere sichtbare Welt getrennt von dieser unsichtbaren Welt. Die zwei Welten sind absolut fest miteinander im Kontakt und in Verbindung. Die unsichtbare Welt beeinflusst unsere Welt und hat Effekt auf unsere Welt. Also es ist so, dass es in der unsichtbaren Welt, vereinfacht gesagt, gibt es eigentlich zwei Mächte oder zwei Reiche, die miteinander im Kampf sind. Das ist einerseits Gott und sein Reich, ist die eine Seite. Und der Wille vom Reich Gottes ist, sein Königreich zu etablieren in unserer Welt drinnen. Und die andere Seite ist das Reich von der Finsternis oder das Reich von der Bosheit oder das Reich vom Bösen, wie wir es in dieser Predigt werden nennen. Und die zwei Mächte oder die zwei Reiche sind miteinander in dieser unsichtbaren Welt in einem massiv intensiven Kampf. Und der Streitapfel oder um das, was sie kämpfen, ist unsere sichtbare Welt. Also das Reich vom Bösen hat absolute Einflüsse und Effekte auf unsere Welt, wo wir drinnen leben. Die Bibel sagt sogar, dass die böse Seite im Moment das ist, wo unsere Welt dominiert und wo diese Welt in ihrer Herrschaft drinnen hat. Und ich möchte ein kurzes Beispiel machen, einfach eine Story, eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo euch vielleicht ein bisschen hilft zu verstehen, wie dann genau so ein Effekt oder so ein Einfluss vom Reich vom Bösen in unserer Welt drinnen kann aussehen kann, wie sich das kann zeigen. Es ist ja so, bevor ich meine Ausbildung gemacht habe zum Pastor, bevor ich auf Australien bin, an der Bibelschule, habe ich als Banker in Zürich gearbeitet. Und ich habe diesen Job extrem gerne gemacht. Das war ein sehr spannender Beruf. Es hat mir viel Spass gemacht. Wir hatten wirklich ein gutes Team, das wir miteinander arbeiten konnten. Und es ist wirklich so, am Montag bin ich eigentlich in der Regel sehr gerne arbeiten. Ich habe auch gewusst, dass ich für meine Arbeit, für mein Alter extrem gut entlohnt worden bin. Das ist einer von diesen guten Vorteilen als Banker. Man bekommt wirklich einen guten Lohn. Und das war mir klar, war mir bewusst, hey, ich bin wirklich grosszügig entlöhnt. Jetzt ist aber wie jeder Bereich von unserem Leben ist auch mein Arbeitsbereich unter Einfluss gestanden von genau dem, was da beschrieben ist. Von einer Macht und einer Gewalt. Und das hat sich, würde ich so sagen, in folgendem Geist gezeigt. An meinem Arbeitsfeld hat ein Geist von Gier geherrscht. Es war einfach wirklich ein gieriges Umfeld, wo ich darin gearbeitet habe. Und es ist jetzt wichtig, dass wir das verstehen, was ich da sage. Ich sage nicht, meine Arbeitskollegen waren alle besessen von Geistern, von Gier und das sind ganz schlimme, böse Menschen. Nein, das ist nicht das, was ich sagen will. Sondern es ist die Realität, dass die unsichtbare Welt, besonders das Reich der Finsternis, Einfluss gehabt hat in meinem Arbeitsbereich. Und es hat einfach an meinem Arbeitsbereich eine Atmosphäre von Gier geherrscht. Es sind alle irgendwie getrieben von einer Einstellung, ich brauche mehr. Ich will mehr. Es ist nicht genug, was ich habe. Und lustigerweise, egal wie viel das sie bekommen haben, egal wie gross das der Bonus war am Ende des Jahres, du konntest davon ausgehen. Es war garantiert, es ist nicht genug. Also du hättest können, ich bin überzeugt, bei uns, in unserem Team, die Lohnsumme verdreifachen. Es wäre immer noch nicht genug gewesen. Weil einfach ein Geist von der Gier geherrscht hat. Und das hat mich beeinflusst. Ich bin dem Kampf ausgesetzt gewesen. Also am Montag bin ich zufrieden und fröhlich gearbeitet. Eigentlich sehr zufrieden gewesen mit meinem Gehalt. Und am Freitag bin ich mir sicher gewesen, dass ich eine Lohnerhöhung brauche. Einfach weil dort ein Geist von der Gier geherrscht hat. Beeinflusst vom Reich der Dunkelheit in meine Welt, in meine sichtbare Welt hineingeschwappt. Und so bin ich mir sicher, kannst du in deinem Leben, wo du drin bist, ausmachen, wo das Reich von der Dunkelheit am Wirken und am Walten ist, dort, wo du drin bist. Ich bin mir sicher, du kannst ganz viele Bereiche benennen, wo du auch unter genau dem Einfluss stehst und wo du einen Kampf am Kämpfen bist. Und spannend ist, das Reich von der Dunkelheit hat ein Ziel. Das Reich der Finsternis möchte etwas in unserer Welt erreichen. Und das ist so, das kannst du so zusammenfassen. Das Reich der Finsternis möchte unseren Lobpreis, unsere Anbetung von Gott wegnehmen und auf irgendetwas anderes richten. Das ist das Ziel der Finsternis. Finsternis will, dass du und ich nicht mehr Gott anbeten, nicht mehr Gott loben, nicht mehr ihn höher erheben, sondern irgendetwas anderes. Und was das irgendetwas anderes genau ist, ist im Reich der Finsternis eigentlich relativ egal. Hauptsache, es ist nicht Gott. Hauptsache, du tust nicht mehr als Mensch Gott die Ehre geben und ihn anbeten, sondern irgendetwas anderes. Das ist das Ziel vom Reich der Finsternis. Ob das Geld ist, ob Geld dein neuer Götze wird, oder ob das Beziehungen sind, ob das deine Sexualität ist, ob das dein Stellenwert ist, ob das dein Konsumverhalten ist, was auch immer. Am Reich der Dunkelheit ist das ehrlich gesagt recht egal, wo dein Lobpreis hergeht, solange es nicht bei Gott ist. Das ist das Ziel vom Reich der Finsternis. Und das passt so schön, wie das der Paulus schreibt im Römer 1, Vers 23. Dort steht das zusammengefasst. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln, von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Das ist, wie das Reich von der Dunkelheit vorgeht. Es will unseren Lobpreis, den Lobpreis vom Menschen, wegnehmen von Gott und auf andere Sachen richten. Also so kann man es erkennen, wo wir beeinflusst werden, wo wir dazu verleitet werden, um unseren Fokus nicht mehr auf Gott zu haben, sondern auf andere Sachen zu richten, dort ist das Reich von der Finsternis am Wirken. Und in unserer Welt ist das sehr subtil geworden. Unsere Einflüsse sind sehr subtil geworden, zum Teil. Das Reich der Finsternis geht heute etwas anders vor, als zum Beispiel zu der Zeit der ersten Christen vorgegangen ist. Das Werkzeug hat sich geändert. Das Ziel ist immer noch das Gleiche. Ich mache ein Beispiel. Zu der Zeit der ersten Christen war Rom das Werkzeug vom Reich der Finsternis. Sind sich die Christen einig gewesen? Weil, wie das dort das Reich der Finsternis hat wollen Lobpreis von Gott wegnehmen, ist ziemlich einfach gewesen. Okay, wir brauchen als Instrument das Reich Rom. Und der Kaiser in Rom soll als Gott verherrlicht werden. Und jeder, der in diesem Reich ist, wird gezwungen, um den Lobpreis nicht Gott zu geben, Jesus allein, sondern sie müssen auch noch den Kaiser in Rom anbeten. Und wenn sie das nicht gemacht haben, also für Christus war das ein Problem, kannst du dir vorstellen, oder? Nein, Jesus ist mein König, ich bete ihn an, ich kann nicht den in Rom anbeten, das geht nicht. Und das Resultat war, dass sie gelitten haben unter dem Reich vom Bösen. Braucht hat das Reich vom Bösen das Reich von Rom. Sprich, Christen sind verfolgt worden für ihren Glauben. Freiheit ist ihnen genommen worden, sie sind ins Gefängnis geschmissen worden und sind unfrei worden. Wenn sie nicht bereit gewesen sind, ihren Lobpreis von Gott auf irgendetwas anderes zu richten. Und für dich und mich ist heute das immer noch genau gleich. Es funktioniert anders. Das Werkzeug hat sich geändert. Aber das Ziel ist immer noch genau das gleiche. Unser Lobpreis von Gott auf andere Sachen richten. Und als Christen stehen wir in einem Kampf. Sind wir angegriffen von dem. Und wenn man das realisiert, dann kommt doch eine Frage auf. Also mir kommt da eine Frage auf, nämlich folgende Frage. Wieso? Wieso kann das sein, dass ich als Christ leide unter dem Reich der Dunkelheit? Wie kann das sein, wenn doch Jesus den Sieg errungen hat? Oder darum bin ich ja mit Jesus, weil er ist der Sieger. Ich habe gerne Sieger, ich bin gerne mit dem Sieger, darum bin ich ja mit Jesus. Wenn er den Sieg errungen hat, wie kann das sein, dass das Reich der Finsternis so viel Macht und Zerstörung hat? In meinem Leben und in unserer Welt drin. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wie noch viel präsenter die Frage war für die ersten Christen. Die Frage ist nämlich so alt wie die Christenheit. Die haben nämlich noch effektiv an Leib und Seele gelitten. Unter dem Reich vom Bösen. Sie sind nämlich für ihr Bekenntnis, dass Jesus Herr ist, bis in den Tod getrieben worden, Verfolgung erlitten. Sie haben gelitten unter dem Reich vom Bösen. Und natürlich ist die Frage gekommen, wie kann das sein? Gott, wieso lässt du das zu? Wie kann das sein, dass ich als Christ, der doch zum Sieger gehöre, dass ich muss leiden unter dem Reich vom Bösen? Vielleicht hast du dir die Frage auch schon mal gestellt. Wie kann das sein, dass wir leiden unter dem? Und das Schöne ist, dass Gott die Frage, die ganz fest auch im ersten Jahrhundert gestellt worden ist, beantwortet hat. Er hat den Christen gesagt, also besonders einer Person hat gesagt, weißt du was, ich tue dir die Frage mal beantworten und ich tue für dich den Vorhang mal aufmachen. Und ich gebe dir eine Sicht, einen Blick in eine andere Dimension drin. Du darfst erleben, wie ich den Vorhang zurückziehe für dich. Ich habe euch extra das Bild mitgenommen. Ja, zeig nochmal das andere zuerst. Genau, das ist das Bild. Ein Vorhang, der aufgemacht wird und eine neue Sicht der Dinge, die präsentiert wird. Und wir haben genau das in der Bibel. Das griechische Wort, das gebraucht wird für Vorhang aufmachen, für enthüllen, für entschleiern, ist das griechische Wort Apokalypso. Das übersetzt den Moment, wo der Vorhang aufgemacht wird. Also du musst dir vorstellen, du bist in einem Theater. Und du hockst voller Erwartung dort und der Vorhang ist noch zu. Du weißt nicht, was hinter dem Vorhang genau ist und was du jetzt dann gerade wirst sehen. Aber du weißt, jetzt kommt dann der Moment, wo der Vorhang aufgemacht wird und ich als Zuschauer bekomme eine neue Sicht, einen neuen Einblick in eine Dimension, die ich vorher nicht hatte. Ich werde jetzt dann gerade mit reingenommen in eine andere Welt, wo auch immer das Theater dann spielt. Dort darf ich als Zuschauer reinschauen. Und das ist das Wort Apokalypse, wo das beschreibt, den Moment, wo der Vorhang aufgeht. Und Gott hat am Johannes genau so etwas gegeben. Er hat ihm ein Apokalypse gegeben. Wir übersetzen das Wort Apokalypse mit Offenbarung. Also Offenbarung, das ist das letzte Buch in deinem Kanon, also in deiner Bibel. Das letzte Buch von der Bibel heisst Apokalypse. Und es ist genau das. Es ist eine Enthüllung. Ein Zurückziehen vom Vorhang, wo dir und mir einen Einblick gibt in in die unsichtbare Welt drin. Auf das wir verstehen können, wie es dort drin genau läuft und was dort am Abgehen ist. Dass wir verstehen können, wieso wir als Christen manchmal unter dem Reich von der Bosheit und von der Dunkelheit leiden. Johannes hat die Apokalypse, er braucht das Wort als erstes. Er sagt, er schreibt das 7 Kilen in der Türkei, tut er die Apokalypse aufschreiben und tut die dann gerne. Er sagt, liebe Leute, ich habe eine Apokalypse gehabt. Gott hat mir eine Vision gegeben, etwas gezeigt. Er hat für mich mal den Vorhang zurückgezogen und hat mir eine neue Sicht gegeben in die unsichtbare Welt hinein. Und ich darf euch das weitergeben. Und wir dürfen heute diese Sicht genau so lesen, wie der Johannes die gehabt hat. Also wenn du Offenbarung lesest, darfst du wissen, das ist eine Enthüllung. Du bekommst eine Sicht der Dinge mal aus einer anderen Perspektive, nämlich mal aus einer göttlichen Perspektive. Und das möchte ich mit euch heute Morgen machen. Also mein Ziel ist, in 10 Minuten Offenbarung zusammenfassen. Sind ihr bereit? Sind ihr bereit, um mal einen Blick hinter den Vorhang zu werfen? Ich weiß nicht, ob ich es bin, aber ich würde sagen, wir probieren es ja. Darum haben wir ja gesagt am Anfang, hey, wir müssen beten, dass der Heilige Geist jetzt übersetzt. Weil jetzt muss er nämlich gerade sehr aktiv werden. Wir wollen jetzt den Blick hinter den Vorhang wagen in 10 Minuten. Ich habe euch auch das Bild nochmal gemacht, das ist, kannst du das andere bringen, genau. So muss man sich etwa Offenbarung vorstellen. Also nicht genau das Bild, aber es ist, zum das brauchen, die Enthüllung. Das ist, was der Johannes bekommen hat, als er die Apokalypse aufgeschrieben hat. Es war, als hätte Gott für ihn mal einen Vorhang aufgetan und hätte ihm einen Blick in eine komplett andere Welt gegeben. Dass er verstehen kann und sehen, wie Gott die Welt dann sieht, wie er das sieht. Und nicht nur aus seiner eigenen Perspektive in unserer sichtbaren Welt muss Sachen können verstehen, sondern dass er wirklich mal kann die unsichtbare Welt ein Stückchen weit sehen. Das ist Offenbarung. Und wir möchten jetzt einen Blick in die Apokalypse hineinwerfen, in die Offenbarung drin. Und es gibt zwei Sachen, die wir anschauen wollen. Erstens, Sicht Gottes, wie Gott genau den Kampf sieht. Von diesen zwei Welten. Und zweitens, wie Gott uns sieht in diesem Kampf drinnen. Okay, schlägt doch mal auf Offenbarung Kapitel 5. Das ist die erste Stelle, die wir miteinander auseinandernehmen wollen. Wir lesen ab Vers 1. Genau. Und wir wagen jetzt wirklich einen Blick mal in die unsichtbare Welt hinein. Und ich lese vor. Jetzt sah ich, dass der, der auf dem Thron saß, also das ist Gott, der auf dem Thron sitzt, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. Also so darf jetzt der Johannes Gott sehen im Geschehen von dieser Welt, in dem Kampf von unsichtbarer und sichtbarer Welt. Gott sitzt auf dem Thron. Und er hat in seiner Hand eine Buchrolle mit 7 Siegeln. Und was dann klar wird, wenn du weiterlässt, ist in der Offenbarung, für das haben wir jetzt keine Zeit, um das genau anzuschauen, aber die Buchrolle mit den 7 Siegeln, die symbolisiert das Weltgeschehen in unserer Welt. Also das ist es, was Gott in seiner Hand hat jetzt gerade. Er hat quasi das Skript, was zu passieren hat in unserer Welt, in seiner Hand. Das ist, was die Rolle symbolisiert. Und dann geht es weiter. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Also Johannes sieht jetzt in seiner Offenbarung das Weltgeschehen in der Hand Gottes. Und ein Engel fragt, wer kann das jetzt für uns aufmachen? Wer ist würdig und fähig, das Weltgeschehen in seine Hand zu nehmen und zu seiner Konklusion zu bringen? Und keiner ist würdig gewesen, weder im Himmel noch unter der Erde noch auf der Erde. In keiner Welt ist jemand gefunden worden, der würdig gewesen wäre, das Weltgeschehen in seine Hand zu nehmen und die Siegel anfangen zu brechen. Und dann geht es weiter. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Und dann wird die Schriftrolle Jesus übergeben. Und Jesus nimmt die Schriftrolle in seine Hand und fängt an, ein Siegel nach dem anderen aufzubrechen. Und fängt an, das Geschehen von dieser Welt nach seinem Willen und nach seinem Plan zu seinem Ende von der Zeit zu bringen. Und das ist das Erste, was ich möchte festhalten für uns. Wenn wir in diesem Kampf drin stehen, ganz besonders, wenn wir leiden unter dem Reich vom Bösen und uns manchmal fragen, wer ist eigentlich genau in Kontrolle? Wer hat das im Griff? Ist da irgendjemand noch am Schauen, was da genau passiert? Wieso leide ich? Da möchte ich dir zusprechen. Du darfst wissen, Gott ist absolut in Kontrolle in diesem Kampf drin. Er ist es, der die Buchrolle in seiner Hand hat. Er hält, symbolisch gesagt, das Weltgeschehen in seiner Hand. Und er ist es, der ein Siegel nach dem anderen wird brechen und unsere Zeit zu dem Ende bringen, wo er im Sinn hat. Und das Ende ist absolute Zerstörung vom Reich der Dunkelheit und überwältigender Sieg vom Königreich Gottes. Und es gibt nie, auch nur für eine Sekunde, die Frage, geht echt das Reich von der Dunkelheit am Schluss? Und wenn du zum Teil das Gefühl hast, in deiner Situation drin, was läuft da genau? Ist da gerade das Reich von der Finsternis am Gehen? Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn du die Bibel, wenn du die Zeitung aufschlägst, fühlt sich doch das manchmal so an, als würde das Reich von der Finsternis gewinnen. Als würde alles nur noch schlecht laufen. Und in dem Innen dürfen wir wissen, wenn der Vorhang zurückgenommen wird, Gott ist in Kontrolle. Er hat es im Griff. Und er wird unsere Weltgeschichte zu dem Ende führen, wo er will. Das ist das Erste, was ich euch mitgeben möchte. Gott ist absolut in Kontrolle in diesem Kampf drin. Nicht eine Sekunde herausgefordert, nicht eine Sekunde überfordert oder nicht eine Sekunde ungewiss, wie das wird ausgehen. Der Kampf ist entschieden. Jesus hat gesiegt und er ist würdig, unser Weltgeschehen zu seinem Ende zu bringen. Das Zweite, was wir möchten anschauen aus der Offenbarung, ist, okay, wir haben jetzt auf Gott geschaut, wie Gott ist, was Gott macht. Und jetzt möchten wir den Blick ändern und mal uns die Frage stellen, okay, wie sieht denn Gott uns? Wie sieht Gott uns als Chille in diesem Kampf drin? Was ist unser Job, unsere Funktion in diesem Kampf drin? Und da möchten wir jetzt zum Kapitel 11 vorspringen. Genau. Da ist eigentlich das ganze Kapitel relevant, aber wir lesen jetzt Vers 3 und 4 zuerst. Und dort steht Folgendes. Doch werde ich, und das ist Gott, der spricht. Gott sagt das, das ist sein Plan. Doch werde ich, fuhr die Stimme fort, meine beiden Zeugen zu ihnen schicken. Und sie werden während dieser Zeit 1260 Tage lang in Sacktuch gehüllt als Propheten unter ihnen auftreten. Diese beiden Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, von denen es in der Schrift heißt, dass sie vor dem Herrn stehen, dem Herrscher über die ganze Erde. Okay, ich habe zwei Wörter rot markiert. Das erste Wort, das ich rot markiert habe, ist Zeugen. Also Gott schickt in den Kampf drinnen, auf dieser Erde, wo vorher beschrieben wird, wie, und nachher beschrieben wird, wie es Biest, also wie das Reich vom Bösen die Welt absolut in seiner Kontrolle hat. In diese Situation drinnen schickt Gott zwei Zeugen. Und ich glaube, das Wort Zeugen ist essentiell als Beschreibung, weil du und ich, wir als Chille, wir sind dazu aufgerufen, Gott zu bezeugen. Das steht immer und immer wieder in der Bibel. Der grosse Auftrag, die grosse Kommission am Ende, wenn Jesus in den Himmel rauffährt, was sagt er zu seinen Jüngern? Geht und bezeugt in allen Ländern. Apostelgeschichte. Ihr seid meine Zeugen in Jerusalem, Samaria und bis ans Ende dieser Welt sollt ihr bezeugen, wer Jesus ist. Dass er Sieger ist. Also ich glaube, wir als Chille, wir stehen symbolisch für die zwei Zeugen, die da auftreten in dieser Geschichte drin. Der zweite Grund, wieso ich das glaube, sie werden genannt, das sind die zwei Leuchter. Am Anfang von seinem Brief beschreibt Johannes die Kirche als ein Leuchter. Die sieben Kirchen sind ein siebenarmiger Leuchter, den er braucht als Bild. Und die zwei Zeugen, die sollen bekennen, wer Jesus ist, werden wieder als Leuchter beschrieben. Darum glaube ich, dass die zwei Zeugen, das sind du und ich als Kirche. So sieht Gott uns. Er hat uns in die Welt, die absolut vom Reich vom Bösen dominiert wird, hineingeschickt, um ihn zu bezeugen. Und das machen die zwei Zeugen. Sie widerstehen den Einfluss vom Bösen, wo absolut Chaos und Herrschaft über diese Welt haben. Und das Resultat ist, für ihr Zeugnis werden die zwei Zeugen umgebracht. Sie werden von dieser Welt aufgefressen und getötet und 3,5 Tage lang öffentlich auf dem Marktplatz zur Schau gestellt. Und es wird beschrieben, wie es Fest ist, wo die zwei Zeugen endlich gestorben sind. Wie sich die Nationen gegenseitig anfangen, Geschenke machen und feiern, dass die zwei Zeugen gestorben sind. Und die ganze Welt macht sich lustig über die zwei Zeugen. Tun die erniedrigen, so wie sie nur können. Aber dann passiert etwas sehr Interessantes. Nach 3,5 Tagen werden die zwei Zeugen von Gott wieder zum Leben erweckt und werden wieder in Ehre gestellt. Also Gott tut die zwei Zeugen, die für ihn gelitten haben und für ihn gestorben sind, tut er wieder aufrichten und tut sie wieder in Würde einsetzen. Und dann passiert etwas mega, mega Spannendes. Das lesen wir im Vers 13, im gleichen Kapitel. Das ist die Konklusion von dieser Geschichte von den zwei Zeugen. Dort steht, im selben Augenblick wird ein heftiges Erdbeben die Stadt erschüttern. Ein Zehntel der Gebäude wird einstürzen und 7000 Menschen werden den Tod finden. Und jetzt kommt das Spannende. Zutiefst erschrocken werden dann die Überlebenden dem Gott, der im Himmel thront, die Ehre erweisen, die ihm gebührt. Und ist das nicht spannend, dass alle Nationen, während es ganz schlimm ist und während sie voll münden, die Konsequenzen von dem Reich vom Bösen erleiden? Und es wird beschrieben mit Plagen, mit ganz vielen schlimmen Bildern, dass nicht einer umkehrt in dieser Zeit drinnen. Nicht einer will jetzt Gott anfangen zu irgen. Aber wo sie sehen, wie zwei Zeugen kommen, bezeugen, dass Jesus Sieg ist und absolut erleidet, was das Königreich vom Bösen nur so kann bringen an sie. Und sie sind nicht am Wanken in ihrem Bekenntnis, wer Jesus ist. Die zwei werden von Jesus wieder aufgestellt, wieder gerecht gesprochen. All das Leiden und die Demütigung, die sie erleben wegen ihrem Zeugnis, wird von Gott wieder weggenommen. Und was passiert? Die Welt erkennt plötzlich, wer Gott wirklich ist. Und sie kommen zurück zu einem Lobpreis und fangen an, Gott die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott uns als Auftrag gibt in diesen Kampf drin. Wir sind die, die berufen sind, um Gott zu bezeugen in dieser Welt drin. Auch wenn es uns alles kostet. Für Christen im ersten Jahrhundert war das sehr wörtlich gemeint. Leg dein Leben nieder für Jesus. Das hat manchmal bedeutet, ich stirb wirklich für Jesus. Für dich und mich ist das mehr metaphorisch, aber es ist genau noch so wahr. Gott sieht uns als die zwei Zeugen, die bereit sind, das Leben abzulegen, niederzulegen. Demütigung über sich ergehen lassen, vielleicht wegen dem Zeugnis. Und vielleicht hast du das schon erlebt, dass du demütigt worden bist, dass du hast müssen Verzicht auf dich nehmen, wegen deinem Zeugnis an Jesus Christus. Vielleicht erleidest du negative Konsequenzen an deinem Arbeitsplatz. Weil du Christ bist, wirst du ausgelacht. Weil du dein Zeugnis nicht änderst, wirst fertig gemacht, bekommst vielleicht Beförderungen nicht, die du schon lange verdient hättest. Und du merkst, wie dich dein Zeugnis etwas kostet. Und das ist die Sicht von Gott, die er hat. Dass er das zulässt, weil aufgrund von dem Zeugnis werden die Nationen umkehren und zu Gott finden. Und das ist, glaube ich, der Grund, wieso wir noch nicht an der Konklusion sind, wieso Jesus noch nicht zurückgekommen ist. Weil wir sind genau da, an dem Punkt, wo noch die Menschen eine Chance haben, um unser Zeugnis, dein und mein Zeugnis zu sehen und umzukehren. Und dass sie auch zurückkommen können zu einem wirklichen Lobpreis, den er hergehört, nämlich zu Gott allein. So sieht Gott dich und mich. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen Ermutigung aussprechen. Weil das klingt ein bisschen schlimm, oder? Wenn du das durchlesest, wenn du mal lesest, was diesen zwei Zeugen passiert, dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich dann relativ fest herausgefordert und ich bin mir plötzlich nicht mehr so sicher, ob ich wirklich eigentlich gerne der Zeuge sein möchte. Ich möchte ein paar ermutigende Worte jetzt noch sprechen in diese Situation drin, weil Gott hat nämlich gewusst, was er von dir verlangt. Jesus sagt seinen Jüngern in Matthäus 11, Vers 16 bis 18 folgendes. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist jetzt die gleiche Story, die wir jetzt gelesen haben von diesen zwei Zeugen, aber nicht mehr aus der unsichtbaren Weltperspektive, sondern auf unserer Perspektive, in unserer Welt, wie das in unserer Welt wirklich aussieht, was das bedeutet. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid darum klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern mein Zeuge sein. Und nachher Vers 22. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis am Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Hey, Gott hat das voll gewusst, das ist nicht ein Fehler im System. Sondern Jesus hat gewusst, in was für eine Situation, dass er uns als Kirche wird reinschicken. In einer Situation, wo das Böse auf dieser Welt regiert. Und wo wir herausgefordert sind und wo wir kämpfen müssen und bereit sein, um unser Leben bis zum Äußersten zu gehen und bereit sein, für ihn abzulegen. Aber wenn wir das machen, dann werden wir gerettet werden und werden mit ihm in Ewigkeit sein. Und in der Zwischenzeit hat er uns einen Trost versprochen. In 2. Korinther 1, 3 bis 4 lesen wir. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all unseren Nöten, ich habe dort noch das Wort Trübsal dritte. Andere Übersetzungen tun die Nöte mit Trübsal übersetzen. Und das ist das gleiche Wort, das in der Apokalypse gebraucht wird, um die Zeit vom Kampf zu beschreiben. Trübsal. Also wenn du in diesem Trübsal drinnen bist, wenn du in diesem Kampf drinnen stehst und du jetzt gerade am Leiden bist und am Konsequenzen tragen für dein Zeugnis, dann darfst du wissen, kommt er mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Und der Trost ist nicht ein distanzierter Trost oder ein ferner Trost. Sondern wir lesen ein bisschen später im Johannes 16, Vers 7, wie Jesus den Trost beschreibt. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und der Tröster, der da beschrieben ist, ist der Heilige Geist, der ab Pfingsten tatsächlich ganz und gar zu uns gekommen ist. Und das ist der Zuspruch, den ich dir scharf unter den Wölfen möchte zusprechen. Dass du einen Geist vom Trost in dir hast. Dass der Geist, der Trost ist, in dir wohnt. Und dass er der ist, der dich wieder trösten will in deiner Trübsal drin. Wenn du am Leiden bist unter dem Reich der Dunkelheit, dann darf ich dir zusprechen, dass du Tröster auch in dir drin hast und dass er dir Trost spendet. Die Offenbarung stellt aber auch eine Frage zurück. Nachdem dass sie den Vorhang aufgemacht hat und die Sicht erklärt hat, stellt die Offenbarung eine Frage zurück. Und das ist eine Frage, die ich dir heute Morgen auch stellen möchte. Und zwar ist es die folgende Frage, und was wählst du jetzt? Was wählst du jetzt? Du hast zwei Optionen. Du kannst entweder sein wie die zwei Zeuge und sagen, ich bin mit Jesus, er ist mein König und ich bin nicht bereit, meinen Lobpreis irgendwo anders herzutun, als auf Jesus allein. Oder du kannst anfangen, einen Kompromiss machen. Und sagen, der Preis ist mir zu hoch. Ich bin nicht bereit, so mein Leben herzulegen. Und ich mache jetzt einfach mit, in dem Reich vom Bösen und ich tun meine Standard komprimieren. Das ist die Frage, die dir gestellt wird. Es ist einfacher wahrscheinlich, zu sagen, weißt du was, ich tue meine Standard komprimieren und ich tun jetzt halt aufgeben und dem Kampf entsagen. Ich will nicht mehr den Kampf kämpfen. Aber was auch tatsächlich so ist, ist das definitive Resultat, das wir auch wissen aus der Offenbarung. Also du kannst wählen, jetzt mit Jesus gehen und mit ihm später feiern. Oder jetzt die einfachere Route wählen und sagen, weißt du was, ich bin es müde zum Kämpfen und später mit dem Reich vom Bösen untergehen. Das ist die Wahl, die die Offenbarung dir zurückgibt. Was wählst du? Das ist das Fundament, das ich legen heute Morgen von der Realität, dass wir in einer Welt leben, wo eine unsichtbare Welt dazugehört. Und ich bin froh, dass Sabrina jetzt nächste Woche nachher noch predigen und erklären, okay, was haben wir denn in dem Kampf drin, wo wir jetzt sind, für eine Autorität? Das wird nächste Woche kommen, das war heute Vorbereitung. Und in zwei Wochen, wenn der Christoph wird darüber reden, wie Bremsen gelöst werden können, kommt dann hoffentlich ein hoffnungsvollerer Ton drin. Hey, ich möchte mit uns jetzt zusammen beten zum Ende. Und dann werden wir wieder einsteigen in den Lobpreis mit dem Hans. Du kannst dich schon mal bereit machen, dass wir nachher gerade in den Lobpreis hineingehen können. Ich möchte jetzt beten mit uns zusammen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du transparent und offen bist mit uns. Dass du für uns den Vorhang mal zurückgenommen hast und dass wir hineinschauen können in eine andere Dimension, wie du die Sache genau siehst. Und wir wollen dir Danke sagen, dass wir wissen, dass du der Sieger bist. Und dass das Reich von der Finsternis endgültig wird zugrunde gehen. Für das möchten wir dir Danke sagen. Wir wollen dir heute eines mehr sagen, Jesus, wir wählen dich. Wir wählen, mit dir unterwegs zu sein und den guten Kampf zu kämpfen, den du uns herausgefordert hast, um den zu kämpfen. Hilf du uns, dich zu bekennen. Hilf du uns, Zeugen zu sein von dir und deinem Namen, wo auch immer wir sind. Auch wenn es uns etwas kostet, möchten wir dir sagen, wir sind bereit, unser Leben hinzugeben, so wie du es hingegeben hast. Und wir wollen dir nachfolgen, auf dass wir eines Tages mit dir dürfen, in Ewigkeit feiern. Amen.